Mörderische Pfade, Schatten im Atlasgebirge. Willkommen zur ersten Episode von Mörderische Pfade, dem Podcast über Menschen, die auf Reisen verschwunden sind oder Opfer von Verbrechen wurden. Mörderische Pfade sendet aus dem verschneiten Norwegen. Inmitten von meterhohem Schnee ist die Zeit zum Geschichtenerzählen wiedergekommen. Bei meinen Recherchen habe ich einen Fall von 2018 gefunden. Mit Schatten im Atlasgebirge erzähle ich eine wahre Begebenheit aus Marokko. Es geht um die Geschichte zweier Backpackerinnen, die von ihrer Reise nach Marokko nie mehr zurückgekehrt sind, und um die Auswirkungen auf eine Region, die abhängig vom Tourismus ist. Ich möchte die Geschichte von Maren Ühland und Louise Westerragen Jespersen erzählen. Für meine Recherchen beziehe ich mich entweder auf Bücher, Artikel und Internetrecherche. Zu diesem Fall habe ich einen sehr gut recherchierten Artikel von Rachel Monroe aus dem Jahr 2019 gefunden, der mir als Hauptquelle für meine Erzählung dient. Rachel war 2019 in Marokko und hat mit Outside im Juli ihren Artikel veröffentlicht. Wir befinden uns im Jahr 2018 in Marokko. Im vergangenen Winter fanden marokkanische Behörden zwei Wanderer tot auf dem Weg zum höchsten Gipfel des Atlasgebirges. Die darauf folgende internationale Untersuchung offenbarte die Fragilität des Tourismus und die Veränderungen, die durch Gewalt plötzlich in einem kleinen Touristenort entstehen können. Die schmale, holprige Straße, die nach Imlil führt, dem Eingangsort zu Marokkos Atlasgebirge, ist normalerweise voller Aktivität. An einem gewöhnlichen Tag bringen Taxis die Tagesausflügler aus Marrakesch herauf. Taxis voller Rucksacktouristen rollen hinter SUVs vom nahegelegenen Kasbah Tamadot her, dem Luxus-Retreat, in dem ein Zimmer mehr als $600 pro Nacht kostet. Imlil, die zentrale Stadt in einem Tal mit rund 10.000 Einwohnern, war ein verschlafener Ort, der selbst Marokkanern wenig bekannt war. In den letzten Jahren jedoch versuchten immer mehr Wanderer, den fast 14.000 Fuß hohen Mount Toubkal zu besteigen, dem höchsten Gipfel Nordafrikas. Imlil hat sich somit zu einer Art Hotspot für Abenteuerreisen entwickelt. Für die Einheimischen ist das regelmäßige Verkehrsaufkommen beruhigend. Sie leben von den Menschen, die hier ihr Geld in einer Region ausgeben, in der die meisten Einheimischen mittlerweile ihren Lebensunterhalt aus dem Tourismus ziehen. In Imlil gibt es nun über 100 Airbnb-Angebote. Es gibt Geschäfte, Orangensaftstände, Teppichläden und eine Pizzeria. Vor einem Teeladen warten örtliche Guides auf ihre Kunden und grüßen vorbeigehende Touristen. Maultiertreiber lassen ihre Tiere am Straßenrand grasen, bevor sie sie für Trekkingtouren ins Gebirge beladen. Alle arbeiten mit den Touristen. Rachel hat es in ihrem Artikel so beschrieben, dass von 100 Menschen im Dorf nur 5 nicht mit Touristen arbeiten. An einem Wintertag im Jahr 2018 kam die geschäftige Energie zum Erliegen. Am Morgen des 17. Dezember rasten Fahrzeuge mit Regierungskennzeichen die Straße nach Imlil entlang, während das Zentrum der Stadt gespenstisch leer blieb. Bis zum Mittag hatte sich das Wort von etwas Schrecklichem in der Gemeinschaft verbreitet. Wanderer, zwei junge Frauen, eine aus Dänemark und die andere aus Norwegen, wurden tot auf dem Weg zum Mount Toubkal gefunden, weniger als 10 Meilen von Imlil. Ich beziehe mich direkt auf den Artikel von Rachel Monroe, in welchem sie beschreibt, dass einige Leute dachten, vielleicht hätten die Frauen ihren Campingkocher im Zelt angezündet und wären an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Aber als immer mehr Informationen auftauchten, wurde klar, dass die Todesfälle nicht zufällig waren. Die Frauen waren gewaltsam ums Leben gekommen. 4 Rettungshelikopter aus Marrakesch landeten auf dem Flussbett in der Nähe des Toubkal-Wanderwegs. Ein Team von Ermittlern des Zentralbüros für gerichtliche Ermittlungen, was das marokkanische Äquivalent des FBI ist, trafen vor Ort ein. Die Menschen waren besorgt und hatten Angst. Wie konnte so etwas hier in Imlil passieren? Wer könnte so etwas getan haben? Ein Monat zuvor, im November, stellte Luisa eine Frage an ihre Facebook-Follower. Liebe Freunde, ich gehe im Dezember nach Marokko. Gibt es jemanden von euch, der dann in der Nähe ist? Oder Bergfreunde, die etwas über den Mount Toubkal wissen? Luisa, die aus Dänemark stammte, beschrieb sich in einem YouTube-Video als begeistert von Outdoor-Aktivitäten. Ihre Präsenz in den sozialen Medien bestätigt dies. Dort ist sie zu sehen, wie sie an einem Strand einen Handstand macht und die eine Eishacke in die Luft hebt, Klimmzüge macht und Wildwasserkajak fährt oder von einem Felsen in einen blauen Wasserpool taucht. Sie posierte gerne für die Kamera, streckte ihre Zunge heraus. Auf Fotos ist sie oft lachend festgehalten. Ihr Ex-Freund Glenn beschrieb Luisa in den sozialen Medien als Bündel Freude. Sie hatte sich 2017 um die Teilnahme an einer Polarexpedition beworben, die von dem schwedischen Bekleidungsunternehmen Fjällräven gesponsert wurde. In ihrer Videobewerbung erzählte sie von ihrem Hunger, die großartige, ungebändigte Arktis zu erleben. Wie Luisa arbeitete auch Maren an einem Abschluss als Outdoor-Guide. Außerdem studierte sie Kultur- und Ökophilosophie an einer Universität Südostnorwegens. Maren stammte aus einer kleinen Stadt, in der sie ihre Kindheit mit Aktivitäten im Freien verbrachte. Beschrieben als schüchternes Kind, entwickelte sie sich zu einer abenteuerlustigen, idealistischen jungen Frau, die sich viel um andere kümmerte. Maren mochte Weihnachten nicht besonders wegen all dem weihnachtlichen Materialismus. Daher reiste sie oft über die Winterpause. Marokko war ein attraktives Reiseziel für die beiden häufig reisenden und angehenden Outdoor-Führerinnen. Am 8. Dezember kamen Luisa und Maren in Marokko an. Sie planten einen einmonatigen Aufenthalt. Im letzten Jahrzehnt ist Marokko zu einem der beliebtesten Touristenziele in Afrika geworden. Während andere Länder im Nahen Osten und in Nordafrika aufgrund politischer Konflikte und Instabilität nach dem arabischen Frühling zerrissen wurden, hat Marokko mit seinem Ruf als sicherer und touristenfreundlicher Urlaubsort punkten können. Marokko hatte sich zum Ziel gesetzt, die nächsten Jahre zu einem der Top 20 Reiseziele der Welt zu werden. Im Jahr 2018 reisten mehr als 12 Millionen ausländische Touristen nach Marokko, ein neuer Rekord. Die meisten Besucher bleiben in den Städten Marokkos wie Marrakesch oder Tanger oder sie besuchten die labyrinthartige Medina und nutzten die Gelegenheit zum Teppichhandel. Wie viele Naturliebhaber wurden auch Maren und Luisa von dem Hohen Atlas von Marokko angezogen. Das Gebirge erstreckt sich vom Atlantik bis zur algerischen Grenze und ist so rau, dass Martin Scorsese es als Kulisse für den Himalaya nutzte, als er seinen Film Kundun 1997 drehte. Die zweitägige Wanderung auf den Toubkal ist eine der beliebtesten Wanderungen in der Region. Nicht nur, weil sie das Recht zum Gipfelsturm bietet, sondern auch, weil es eine nicht technische Besteigung ist, die für fitte Wanderer zugänglich ist. CNN erklärte sie in diesem Jahr sogar zu einem der besten Wanderwege der Welt. Maren und Luisa kamen laut örtlichen Quellen mit dem Taxi in Imlil an und machten sich bald auf den Weg zum Gipfel. Sie entschieden sich dagegen, einen Führer zu engagieren. Der Lonely Planet Marokko rät, falls Sie erhebliche Erfahrung im Lesen von Karten in Bergregionen haben, benötigen Sie möglicherweise keinen Führer aus navigationsbezogener Sicht. Sie sollten aber besser einen in Betracht ziehen, wenn auch nur als Übersetzer oder als Begleiter. Falls etwas schief geht, ist ein lokaler Führer der schnellste Weg, Hilfe zu bekommen. Lokale Führer berichteten jedoch, dass erfahrene, gut ausgerüstete Wanderer, die fit genug waren, um ihr Gepäck nicht von einem Packesel tragen zu lassen, Wanderer wie Maren und Luisa oft den Gipfel alleine bestiegen. Im Dezember schrecken Wind, Schnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt einige Besucher von dem Hohen Atlas ab, aber der Toubkal bleibt beliebt. Nachdem sie Imlil verlassen hatten, sind Maren und Luisa zuerst einen schmalen Maultierpfad hinaufgestiegen, der eine felsige Aue in der Nähe des Dorfes Arumt überquerte, das den offiziellen Beginn des Weges markiert. Von dort schlängelt sich der Pfad stetig bergauf. Trotz der scharfkantigen Bergwände vor ihnen hatten die beiden Freunde wahrscheinlich nicht das Gefühl gehabt, dass sie an einem besonders abgelegenen oder öden Ort wären. Sie teilten sich den Weg mit einer Reihe von Wanderern, Führern und Maultierführern, von denen sich mehrere später an die Frauen als lächelnd und freundlich erinnerten. Wenn sie plötzlich Hunger oder Durst gehabt hätten, hätten sie an einem der kleinen Geschäfte, in marokkanisch-arabisch als Hanouts bekannt, entlang der unteren Höhen stoppen können. Nach ein paar Stunden Fußmarsch könnten sie in der kleinen Siedlung Sidi Chamarouche in einem Café eine Pause für Pfefferminztee eingelegt haben. Hier, wo der Weg in der Nähe einer Reihe von Wasserfällen kurzzeitig eben verläuft, führt der Pfad weitere 3,5 Meilen zur Refuge du Toubkal, einer Bergherberge auf 10.500 Fuß. Wanderer verbringen normalerweise die Nacht dort, nutzen das einfache Restaurant und die heißen Duschen, bevor sie vor Sonnenaufgang aufbrechen, um am nächsten Tag den Gipfel zu besteigen. Über der Unterkunft wird die Wanderung beschwerlicher, wobei Steigeisen bis weit in den April hinein notwendig sind. Im Dezember kann Schnee die Navigation auf den berüchtigten Schutthängen vom Toubkal erleichtern. Im Internet ist eine Bewertung bei TripAdvisor zu finden, der die Tour als herzzerreißend und schrecklich bezeichnet. Beißende Winde machen die Winterreise anstrengender, als viele erwarten, obwohl die Bedingungen für 2 skandinavische Frauen mit Erfahrung im Gletscherklettern vermutlich nichts Überraschendes waren. Der breite, felsige Gipfel ist oft mit Wanderern überfüllt, die triumphale Selfies vor dem pyramidenförmigen Gipfelmarker machen. An einem klaren Tag kann man bei einem Blick auf den Horizont die leuchtenden Dünen der Sahara sehen. Zur gleichen Zeit, als Maren und Luisa den Toubkal-Pfad navigierten, näherten sich 4 Männer aus den Vororten von Marrakesch dem Gipfel aus entgegengesetzter Richtung. An einem der Bergpässe kreuzten die Männer den Weg von Brahim Bakena, einem örtlichen Führer, der 2 dänische Touristen begleitete. Die Begegnung schien zu diesem Zeitpunkt unauffällig zu sein. Bakena tauschte Grüße mit den Männern aus, die anscheinend in ihren 20ern und 30ern waren, und wies dann den Weg zur Unterkunft. Vielleicht unvorbereitet auf die schneebedeckten Bedingungen, schafften es die Männer nicht zur Unterkunft und blieben auf den Wanderwegen in niedrigerer Höhe. Sie führten ein kurzes, freundliches Gespräch mit einem Hanout-Besitzer und sprachen laut mit den marokkanischen Sicherheitsdiensten. Auch einen britischen Wanderer haben sie angesprochen, indem sie ihn fragten, ob er Muslim sei. Berichten zufolge antwortete er mit Ja. Nach örtlichen Quellen, die nicht bestätigen konnten, ob die Frauen den Gipfel erreichten, passierten diese auf ihrem Weg den Berg hinunter die Unterkunft erst nach 16 Uhr, was erheblich später ist als die meisten absteigenden Wanderer. Reiseführer geben an, dass es etwa 3 bis 4 Stunden dauert, von der Unterkunft zurück nach Imlil zu gelangen. Und dies ist besonders wichtig im Dezember, wenn die Sonne gegen 18 Uhr untergeht. Der Mann, der den Hanout am nächsten zum Ausgangspunkt betreibt, schloss seinen Laden gegen 4 Uhr und machte sich dann auf den Weg nach Hause, ohne die Frauen gesehen zu haben. Als Maren und Luisa seinen Laden erreichten, wäre es fast Sonnenuntergang gewesen, wenn nicht bereits dunkel. Wenn sie weiter etwa eine halbe Stunde bergab gegangen wären, hätten sie das Dorf Arum erreicht. Dort hätten sie ein Zimmer mieten und eine warme Mahlzeit essen können. Stattdessen entschieden sie sich, ihr Zelt auf einem flachen Stück Boden neben dem Hanout aufzuschlagen und noch eine Nacht auf dem Berg zu verbringen. Die Männer aus Marrakesch entdeckten sie gegen 19 Uhr, nachdem die Frauen ihr Lager aufgeschlagen hatten. Sie schlugen ihr eigenes Zelt ein paar hundert Fuß weiter bergab auf. Jetzt waren sie zu dritt, da ein Mitglied ihrer Gruppe bereits zurück in die Stadt gegangen war, um ein sicheres Haus zu finden, laut Informationen von Sicherheitsbehörden. Die Männer näherten sich um Mitternacht mit Messern bewaffnet dem Camp von Maren und Luisa. Eine der Frauen, die Behörden haben noch nicht gesagt welche, wurde in ihrem Zelt erstochen, die andere kurz davor. Das Attentat wurde unter grausamsten Umständen ausgeführt und es kursierte sehr viel verstörender Content in Form von Videos im Internet. Darauf gehe ich später noch einmal ein. Kurz nach dem Angriff flohen die 3 Männer und ließen ihr Zelt zurück. Der Angriff blieb vollkommen unbemerkt, da sich in dieser Nacht, außer Maren und Luisa und ihren Mördern, niemand mehr auf Mount Toubkal befand. Am nächsten Morgen machten sich 2 französische Touristen aus Imlil frühmorgens auf eine Wanderung. Nach etwa einer Stunde erreichten sie den Hanout und entdeckten die beiden Leichen. Sie rannten den Berg hinunter, um den Vorfall zu melden. Wir sahen ein Zelt und dass es offen war, Und wir sahen die beiden Mädchen, sagte einer der Wanderer später einem dänischen Fernsehsender. Es war schrecklich. Sie wirkten beide im Interview gebrochen. Sie erzählten, dass sie jeden warnten, den sie in Imlil sahen, nicht dorthin zu gehen. Sie wollten nicht mehr sehen, was sie gesehen hatten. Bald wimmelte der Berg von Notfallmedizinern und forensischen Ermittlern. Einwohner von Imlil versammelten sich in der Nähe des Trailheads, um zu verstehen, was passiert war. Einige vermuteten, dass die Täter aus Sidi Chamarouche kamen. Die kleine Gemeinde am Berg hatte einen Schrein, der einem Heiligen gewidmet ist, der angeblich Geisteskrankheiten heilt. Vielleicht hatte jemand mit psychischen Problemen das verursacht, was sie alle mit schrecklicher Untertreibung das Problem zu nennen begannen. Es war unvorstellbar, sich vorzustellen, dass ein Mitglied ihrer eng verbundenen Gemeinschaft ein solches Verbrechen begangen hatte. Ein Angriff auf einen Touristen war auch ein Angriff auf die grundlegende Wirtschaft des gesamten Tals. »Du würdest dich lieber selbst verletzen, als einem Touristen wehtun«, sagte Mohammed Idali bei einem Interview mit Rachel. »Denn wenn du einen Touristen verletzt, schadest du allen.« Am Mittwoch, zwei Tage nachdem die Leichen entdeckt wurden, kursierte auf Facebook ein verstörendes Video. In seinen 76 Sekunden soll es angeblich die Messerstecherei und Enthauptung einer der Frauen zeigen. Im Hintergrund erklärt ein Mann, dass die Morde Rache für die Niederlagen des IS in Syrien seien. Als das Video im Feed des örtlichen Guides Bakena auftauchte, wurde ihm klar, dass er die Täter auf den Wanderwegen über Imlil getroffen hatte. Er habe geweint und er hätte große Angst gehabt, sagte er. Die Marokkaner waren schockiert über die Morde, die der Premierminister als Dolchstoß für Marokko und die Marokkaner bezeichnete. Für einige riefen sie Erinnerungen an den letzten Terroranschlag des Landes hervor, eine Bombenexplosion im Jahr 2011 in einem beliebten Café auf dem zentralen Platz von Marrakesch. Hierbei wurden 17 Menschen getötet, die meisten von ihnen europäische Touristen. Am Samstag nach der Entdeckung der Leichen von Maren und Luisa versammelten sich Hunderte von Marokkanern zu Kerzenmärschen vor den Botschaften Dänemarks und Norwegens. In Marrakesch trafen sich Reiseleiter, um die Morde gemeinsam zu verurteilen. Dies trotz der Tatsache, dass Marokko auffällig weniger inländische Terroranschläge hatte als die USA oder die meisten EU-Länder. Die grausamen Details der Morde und der viszerale Horror des Videos lieferten genug Material für rassistische Agitatoren. Auf Marens Gedenkseite auf Facebook luden einige Personen Fotos ihres blutigen Körpers hoch und forderten die Ausweisung aller Marokkaner aus der EU. Marokkos Sicherheitskräfte reagierten schnell auf den Angriff. Wenige Stunden nach der Entdeckung der Leichen wurde ein 33-jähriger Klempner namens Abderrahim Kayali in Marrakesch festgenommen. Drei Tage später wurden drei weitere Verdächtige festgenommen, als sie versuchten, mit dem Bus aus Marrakesch zu reisen. Die Mordwaffen befanden sich noch in ihrem Besitz laut Ermittlern des BCIJ. Sie sollen gehofft haben, nach Libyen zu reisen, um sich der ISIS anzuschließen. Die vier Männer im Alter von 25 bis 33 Jahren lebten in Vierteln mit hoher Armut und hoher Arbeitslosigkeit am Stadtrand von Marrakesch. Diese Stadt, Marokkos größtes Touristenziel, wird manchmal als Opfer ihres eigenen Erfolgs bezeichnet. Sie zieht jedes Jahr Millionen von Menschen an und ist ziemlich gentrifiziert geworden. Die Preise sind für den durchschnittlichen Marokkaner nicht erschwinglich, daher ziehen Familien mehr an den Stadtrand, was mehr Isolation schafft und Missstände fördert, die die Wahrnehmung dieser Menschen von den anderen geprägt haben könnten. Die Männer hatten niedrige Bildungsniveaus und marginale Arbeitsplätze, so Boubka Sabik, ein Sprecher des marokkanischen Geheimdienstes. Abdessamat Ejoud, der mutmaßliche Anführer der Gruppe, war zuvor dabei erwischt worden, nach Syrien zu reisen, um sich der ISIS anzuschließen, und verbrachte ein Jahr im Gefängnis. Danach wurde er Teil dieses näher an der Heimat geplanten Komplotts, das angeblich Sicherheitsdienste oder ausländische Touristen ins Visier nahm. Eine Woche vor den Morden filmten sich die vier Männer Bey ihrem Treueschwur auf den Islamischen Staat, obwohl Sabik darauf besteht, dass sie Einzeltäter waren, die nicht im Voraus mit der ISIS koordinierten. Die ISIS hat sich nicht zu den Morden an Maren und Luisa bekannt. Die Gruppe neigt dazu, Angriffe nicht zu reklamieren, wenn die Täter in Haft sind. Die Männer waren Teil einer terroristischen Zelle, die regelmäßig Treffen abhielt, um Angriffe in Marokko zu planen, sagte Abdelhak El-Kiam, Direktor des BCIJ, zu Rachel. Die Strategie der Gruppe soll potenzielle Angriffe auf eine Synagoge in Marrakesch und das Gnawa World Music Festival in der Küstenstadt Essaouira umfasst haben. Aber die vier Männer entschieden sich, sich von der restlichen Gruppe zu lösen und sofort zu handeln, so El-Kiam. Die Männer vermuteten richtig, dass ihre Gruppe von den marokkanischen Sicherheitsdiensten überwacht wurde. Und Imlil war der perfekte abgelegene Ort, um der Überwachung zu entkommen und endlich aktiv zu werden. Die drei Hauptverdächtigen, die während den Morden anwesend waren, gaben das Verbrechen während eines Gerichtsverfahrens im Frühjahr zu. Am 18. Juli wurden sie zum Tode verurteilt, während Kayali, der Berichten zufolge vor dem Angriff gegangen war, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Weitere 21 Marokkaner, die angeblich Teil der Terrorzelle waren, standen vor Gericht. Die Gruppe umfasst einen spanisch-schweizerischen Bürger namens Kevin Zoller-Gervos. Gervos hatte als Teenager mehrere Auseinandersetzungen mit dem Gesetz, bevor er 2011 zum Islam konvertierte. Gervos, der jetzt Abdellah genannt wird und in Marrakesch lebt, wurde beschuldigt, die vier Männer angeworben und ihnen beigebracht zu haben, verschlüsselte Kommunikation zu nutzen und eine Waffe abzufeuern. In Dänemark wurden 14 Personen, darunter zwei Kinder unter 15 Jahren, wegen der Verbreitung des am Tatort gedrehten Videos angeklagt. Dieses Video, das weitreichend in rechtsextremen Netzwerken zirkulierte, wurde anschließend als Munition verwendet, um den Islam zu verurteilen und sogar die tolerante Haltung der Opfer zu verspotten. Nach den Festnahmen beschäftigten die Morde weiterhin die kleine Gemeinschaft, in der sie stattgefunden hatten. Der Hanout-Besitzer, beunruhigt darüber, dass sein Geschäft zum Schauplatz solcher Brutalitäten geworden war, ließ es für mehr als 2 Wochen geschlossen. Für den Führer und Ausrüster Mohamed Idali fühlte sich das Tal, das er so gut kannte, plötzlich fremd an, voller unsichtbarer Bedrohungen. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er Angst, im Dunkeln nach Hause zu gehen. Die Furcht, die durch das Imlil-Tal strömte, war nicht nur viszeral, sondern auch wirtschaftlich. Eine Familie aus Dänemark hatte Idalis gesamtes Gästehaus für 3 Tage über Neujahr reserviert. Nach den Morden stornierten sie, ebenso wie andere Gruppen. Die Wirtschaft von Imlil war zunehmend mit dem Tourismus verflochten und es schien möglich, dass die Angriffe und die internationale Aufmerksamkeit, die sie erhielten, die Stadt zerstören könnten. Ich machte mir Sorgen, sagte Idali. Er hatte Grund zur Sorge. Tunesien war früher das Vorbild in der Region, der Musterschüler, den alle im Auge behielten. Die Qualität der Hotels war herausragend, der Service beeindruckend. Mehr als 400.000 britische Touristen besuchten Tunesien 2014, aber nach einigen weit verbreiteten terroristischen Anschlägen sank diese Zahl bis 2017 auf nur noch 28.000. Ägypten, wo der Tourismus ein Eckpfeiler der Wirtschaft war, verzeichnete nach dem arabischen Frühling und den anschließenden politischen Unruhen einen Rückgang der Besucherzahlen um 2/3. Der Tourismus ist eine äußerst fragile Branche. Am 21. Januar fand die Beerdigung von Maren in der örtlichen Pfarrkirche ihrer Heimatstadt in Norwegen statt. Der Hund ihrer Familie, ein riesiger Leonberger namens Alf Hermann, saß ruhig in der ersten Reihe. Der Gesundheitsminister des Landes, Bent Hoy, sprach zu den Anwesenden. Wir müssen weiterhin in den Bergen klettern und in den Flüssen paddeln, sagte er. Wir müssen weiterhin frei und furchtlos in die Welt ziehen, so wie es Maren getan hat. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Podcast neigt sich dem Ende zu. Die Geschichte von Maren und Luisa, den beiden Backpackerinnen, die vor 5 Jahren auf ihrer Reise nach Marokko verschwanden, haben viele Menschen tief bewegt. Es war mir ein besonderes Anliegen, diesen mysteriösen Fall mit euch zu teilen, besonders jetzt, da er sich zum 5. Mal jährt. Die Geschichte von Maren und Luisa erinnert uns daran, wie wichtig es ist, auf Reisen stets wachsam zu sein und sich über die Notfallnummern und Gegebenheiten der besuchten Länder im Klaren zu sein. Die Welt ist groß und wunderschön, aber sie birgt auch Gefahren. Lasst uns sicherstellen, dass wir gut vorbereitet sind und uns bewusst machen, wie wir uns in Notfallsituationen verhalten können und wie wir Gefahrensituationen umgehen können. Ich wünsche jedem von euch sichere und unvergessliche Reisen, aber seid stets achtsam. Lernt die Notfallnummern der Länder, die ihr besucht, auswendig und informiert euch über lokale Bräuche und Gegebenheiten. Es liegt in unserer Verantwortung, für unsere Sicherheit zu sorgen, während wir die Welt erkunden. In Gedenken an Maren und Luisa hoffe ich, dass ihre Geschichte uns dazu anregt, achtsamer zu sein und uns gegenseitig zu unterstützen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal aus dem eisigen Winter Norwegens bei Mörderische Pfade.